Servus und willkommen beim Oberpfalz Echo Podcast. Was macht eigentlich?
Ja, was macht eigentlich der NIW Landrat Andreas Meyer? Herzlich willkommen, Andreas.
Schönen guten Morgen, servus.
Wo erreiche ich dich denn gerade?
Ja, am Schreibtisch in meinem Büro im Landratsamt, so wie Sie das gehört haben, um diese Zeit.
Ja. Jawohl, zum Einstieg gleich mal die aktuellen Covid-Werte. Die Inzidenz der letzten 7 Tage im Landkreis NEW ist heute bei 61, habe ich gesehen, Tendenz sinkend. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie geht es jetzt da weiter?
Also ich muss sagen, das freut mich absolut, weil das war so vor 10 Tagen, 2 Wochen, war das eigentlich noch nicht so abzusehen oder zu erwarten. Unsere Profis aus dem Gesundheitsamt sagen, dass wir uns jetzt momentan auf diesem Wert stabilisieren oder vielleicht sogar noch ein bisschen leicht nach unten gehen. Freut mich natürlich, es war heute früh ganz toll, wieder viele Schülerinnen und Schüler auf der Straße zu sehen. Auch unsere kleine Tochter ist heute zum ersten Mal seit Dezember wieder in den Kindergarten gegangen. Also das sind schon tolle Momente. Ich bin optimistisch, dass es jetzt so also bleibt, nur dazu, dass das Wetter jetzt schöner wird. Aber ich habe natürlich aus der Vergangenheit gelernt und aus dem Beispiel auch für andere Landkreise, dass das, wenn es irgendwo ein größeres Ausbruchsgeschehen gibt, halt auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen kann. Aber klopfen wir mal auf Holz, dass das jetzt zumindest die nächsten Tage und Wochen stabil so weitergeht.
Ja, das hoffen wir natürlich alle. Wie sehr ändert denn Covid jetzt deinen Tagesablauf? Ich meine, so einem Landratsdasein können wahrscheinlich auch Versammlungen im Sportheim-Nebenzimmer und sowas. Das gibt es ja aktuell gar nicht. Bewegt sich denn das erst bei dir?
Naja, vor allem auf die Abendtermine, ja, auf die Vereinstermine, auf die Jubiläen, auf die Versammlungen, die ja klassischerweise abends sind und ganz, ganz stark auf die Wochenenden. Also wir haben jetzt normalerweise, sind wir jetzt schon in der anlaufenden Festsaison, sage ich mal so, also Feuerwehrfeste, Jubiläen, Umzüge, da ist eigentlich um die Zeit schon jeder Samstag und jeder Sonntag geplant, vormittags und meistens auch nachmittags mit mehreren Terminen. Und das merkt man schon, dass halt da momentan überhaupt nichts stattfindet. Also ich habe jetzt halt freie Wochenenden. Das ist ein Zustand, den ich eigentlich schon seit ich Bürgermeister geworden bin, eigentlich damals 2002, so nicht kenne um diese Zeit. Also das ist vielleicht die größte Veränderung. Die Tage sind genauso voll. Es ist halt anders. Ich habe teilweise Tage, da sind 5 und teilweise 6 Videokonferenzen an einem Tag. Also das war Spitzenreiter. Dienstag vor der Woche, glaube ich, war das. Also die Arbeitsweise hat sich geändert und vor allem, wie gesagt, Freizeit am Wochenende, ein ungekanntes Phänomen normalerweise für den Landrat.
Ja, was machst du dann in der Freizeit, in dieser neuen zusätzlichen?
Ja, ich widme dir hauptsächlich unserer Tochter, mal ganz ehrlich sagen. Also die hat gerade vorletztes Jahr vor der Wahl natürlich etwas zurückstecken, mein zeitmäßig, wenn der Papa halt abends nicht da war und jeden Abend irgendwo in einem anderen Wirtshaus auf Wahlkampf war. Und das merke ich also schon, das genieße man eigentlich, ja, dass ich also abends jetzt daheim bin, auch zum Bett bringe und am Wochenende natürlich Radl fahren, Unternehmungen miteinander. Also die Zeit kommt der Familie zugute, das muss man schon sagen.
Okay, also auch was Positives. Jetzt muss sich ja fast jeder irgendwie momentan mit Covid beschäftigen. Wie ist das bei euch am Landratsamt und auch bei dir selber wieder? Ich meine, der Arbeitstag wird ja nicht länger, bloß weil man Covid-Themen zusätzlich zu bearbeiten hat. Was bleibt denn da auf der Strecke?
Ja, was bleibt auf der Strecke? Also da müssen wir ein bisschen zurückblenden, glaube ich. So letztes Jahr, weil die Hochphase war, wenn wir wirklich die Hälfte der Belegschaft halt im Gesundheitsamt sitzen gehabt haben, zum Kontakte nachtelefonieren, da ist natürlich einiges liegen geblieben. Die Leute haben es hauptsächlich gemerkt, Beispiel Zulassung. Ja, wir haben ja das Amt nach wie vor nicht geöffnet, nur mit Termin. Wenn die Hälfte der Belegschaft quer durch alle Sachgebiete was anderes macht, dann verzögern sich Abläufe, das ist ganz klar. Das hat sich mittlerweile wieder etwas eingependelt, weil wir sehr viel externe Unterstützung haben. Also Bundeswehr, wir haben sehr viele Leute eingestellt. Allein im Gesundheitsamt haben wir jetzt über 100 Personen, das muss man sich mal vorstellen. Da sind wir in der regulären Besetzung nicht einmal 30. Also das hat sich sehr verlagert, aber der normale Dienstbetrieb an sich hat sich eigentlich wieder zu einem ganz, ganz großen Teil eingependelt. Außerhalb, ja, wir sind nicht offen. Also man kann nicht einfach sagen, so, heute Nachmittag habe ich Zeit. Ich fahre mal einen Neustall und gehe mal aufs Landratsamt und schaue, ob der eine oder die andere da ist. Also das geht eigentlich bloß eben mit Termin oder auch da die neue Technik, auch per Videokonferenz oder auch mit einem Anruf. Also das sind jetzt die Kanäle, die wir anbieten. Das hat sich schon geändert, ja.
Ja, klappt das mit Termin? Ganz praktisch?
Ja, das klappt. Also die Leute sind ein bisschen überrascht, wenn wir dann, wenn sie anrufen und sagen, sie brauchen einen Termin mit dem Landrat, wenn man sagt, was hätten sie denn gern? Also telefonisch oder auch per Video. Wir machen natürlich auch noch persönlich, aber wirklich in einem ganz kleinen Rahmen bloß. Also große Besprechungen, wo irgendwie 10, 15 Mann da sind, die sind momentan einfach nicht möglich. Da müssen wir dann andere Formate wählen. Aber es klappt eigentlich ganz gut und die Leute haben sich ja erstaunlich schnell schon darauf eingestellt, dass das halt jetzt alles ein bisschen anders ist. Und man mag leider dazu sagen, wohl einiges auch anders bleiben wird, weil es ist nicht alles schlecht. Also ich finde die Kommunikation also über diesen Weg manchmal sogar besser, als weil für eine Stunde Besprechung zwei Stunden nach München und wieder zwei Stunden zurückzufahren mit dem Auto.
Absolut, da wird einiges bleiben, das glaube ich auch. Wie ist das mit Homeoffice im Landratsamt? Sind da viele Mitarbeiterinnen da oder sind die im Homeoffice oder wechselt das? Wie habt ihr das gehandhabt?
Also wir haben, was wir eigentlich im Homeoffice unterbringen konnten, untergebracht. Unsere EDV hat da binnen kürzester Zeit wirklich über 100 Arbeitsplätze eingerichtet. Ist natürlich auch ein riesiger Kraftakt. Wobei man sagen muss, wir haben bei uns am Landratsamt schon immer eigentlich alle möglichen flexiblen Arbeitsmodelle. Die Betrachtungsweise auf Homeoffice hat sich ein bisschen geändert. Früher war Homeoffice so, sage ich mal, naja, so als Krücke, wenn man halt zu pflegenden Angehörigen gehabt hat oder wenn es mit den Kindern problematisch war, dann hat man gesagt, naja, ich mache das halt von der Hammer aus, da war es nur die Ausnahme. Jetzt erkennt man eigentlich, dass auch die Produktivität im Homeoffice nicht schlechter ist, als wenn sie drin ist und dass man so auch Raumkapazitäten natürlich sparen kann. Ich habe gerade gesagt, wir haben das Personal wahnsinnig aufgestockt, gerade im Gesundheitsbereich und wir können gar nicht für jeden ein eigenes Büro zur Verfügung stellen. Also ist es ganz gut, wenn man da flexibel ist. Und wir haben festgestellt, dass auch diese Flexibilität für uns auch bei der Gewinnung von neuen Kolleginnen und Kollegen durchaus ein Vorteil sein kann, weil so ein flexibleres Arbeiten einfach vielen dann ermöglicht, einfach wieder zu arbeiten, gerade in schwierigen Situationen zu Hause. Ja. Also das wird sicherlich bleiben, dass man da, wo es möglich ist und auch sinnvoll ist, weiterhin Homeoffice anbieten werden.
Okay. Das Gesundheitsamt hast du schon angesprochen, das ist ja gemeinsames Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis, wenn ich es richtig verstehe. Jetzt hast du Einblick, ist es echt so, dass da nur Faxe verschickt worden sind oder vielleicht sogar verschickt werden? Oder wie schaut es da aus? Wie wird da gearbeitet?
Ja, also ich sage jetzt mal, das Faxgerät an sich ist ja nicht schlecht, wenn es zuverlässig funktioniert. Aber es ist natürlich in der Tat so, dass man den öffentlichen Gesundheitsdienst, sage ich mal, die letzten Jahre schon ein bisschen, ich möchte nicht sagen, kaputt gespart hat, aber das war nicht der Schwerpunkt der Investitionen. Das hat man ganz klar gemerkt. Also das ist das Gleiche mit dem Katastrophenschutz. Das sind Dinge, die funktionieren. Und wenn man es, solange man es nicht braucht, solange eine Katastrophe ist, dann hat man das immer ein bisschen so stiefmütterlich behandelt. Also wir merken, dass der öffentliche Gesundheitsdienst jetzt auch schon von oben her aufgewertet wird. Es wird auch einiges von dem Personal bleiben. Natürlich die ganzen Bundeswehrler und alle, die wollen zur Kontaktnachverfolgung machen, die werden uns nicht bleiben. Aber das Personal wird auch in der Mehrung dann bestehen bleiben. Und das ist auch gerechtfertigt, weil man sieht jetzt gerade in der Krise, das Gesundheitsamt macht einen ganz, ganz tollen Job. Das hat ein bisschen ein Schattendasein geführt, das muss man wirklich sagen. Aber die zeigen jetzt eine Top-Leistung und ich finde es auch gerechtfertigt, dass das weiterhin einen höheren und einen sehr hohen Stellenwert auch genießt, weil ja der gesamte Katastrophenschutz, das muss man wirklich sagen.
Okay. Wie viele Leute werden dann da bleiben? Wie viele waren es vorher und wie viele werden es dann künftig sein? Kann man das beziffern in Stellen oder sowas?
Ja, naja, also ich sage jetzt mal, wir werden natürlich nicht über 100 bleiben. Also das ist völlig klar. Aber ich sage jetzt mal, wenn wir um die Hälfte abstocken unterm Strich gegenüber dem, was wir vorher gehabt haben, dann war das schon toll. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht greifbar, aber da haben wir wirklich ja vorher um jeden kämpfen müssen, ja, um jeden medizinischen Fachassistenten, um jeden Mediziner. Es war auch lange Zeit nicht attraktiv anscheinend im öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Ärzte sind in den Kliniken, ja, die sind im niedergelassenen Bereich. Und auch da machen wir das deutlich oder haben wir es aufgewertet, dass jetzt der öffentliche Gesundheitsdienst auch wieder für die Ärzte attraktiv ist. Weil wenn man keine Ärzte hat und kein Fachpersonal, dann darf man sich natürlich auch hart die Stellen entsprechend auch zu besetzen, die man ja zugewiesen kriegt. Man muss ja sagen, es ist eine staatliche Einrichtung. Und da sind wir angewiesen darauf, dass wir halt von oben die Stellen auch zugeteilt kriegen. Ja.
Okay. Jetzt ist Corona, hat ja auch finanzielle Auswirkungen. Also die Haushalte werden ja nicht größer, sondern werden eher kleiner wahrscheinlich. Das Geld wird sicher nicht mehr, die Aufgaben werden aber auch nicht kleiner. Wie schaut es jetzt aus? Was macht der Landkreis? Was wird investiert? Ist das Budget noch da für das, was man machen möchte? Oder wie ist da deine Einschätzung?
Naja, also wir haben schon in der Prognose die Befürchtung, dass es die nächsten Jahre enger wird. Wir haben es ja bei der Verabschiedung vom Gratishaushalt vor 2 Wochen ja betont. Also die Zeit verwünscht dir was, mal ein bisschen bildlich gesagt, die wird vorbei sein. Wir haben die letzten Jahre solide gehaushaltet. Wir haben sehr, sehr niedrige Schulden, aber die Investitionen sind schon gewaltig, die voranstehen. Das wird die Kommunen genauso gehen, die Gewerbesteuereinnahmen werden zurückgehen. Also wir werden die nächsten Jahre wirklich schauen, dass wir uns da auf unsere Pflichtaufgaben ja hauptsächlich konzentrieren. Das sind große, große Brocken. Und halt einfach gezielt und mit Augenmaß investieren. Das wird bei uns hauptsächlich am Bildungssektor sein, in Neustadt. Also da sind Investitionen für über 30 Millionen geplant. Realschule, Förderzentrum, Schwimmhalle, Turnhallen, also eigentlich ein riesen Brocken, aber das ist auch notwendig. Und ich habe gemeinsam mit Weiden einiges vor. Auch da haben wir in meinem Beruf, Schulbereich, wenn es nach mir ginge, das war ein bisschen so mein Traum, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister eigentlich nur mal ein wirkliches Zeichen setzen. Aber alles andere kommt auf den Prüfstand und die nächsten Jahre mal abgewogen werden, wo man die Prioritäten setzt. Das ist völlig klar und das ist der Unterschied zu den letzten Jahren. Da wollen wir halt mal das eine oder andere ja machen, Herr Kinder, das war vielleicht nicht die Pflicht war, sondern auch zur Kür gehört hat. Aber wir sind stabil und wir werden auch da durchkommen.
Okay, was ist das mit Weiden, was du angesprochen hast, zusammen mit Weiden im Schulbereich?
Naja, da ist jetzt schon seit längerer Zeit dieses Thema Berufsschule oder Berufsschulzentrum auf dem Schirm. War ja schon mal die Schlagzeile, eine neue Gigaschule, die da irgendwie geplant oder angedacht ist. Fakt ist, dass es da Verschiebungen gibt bei den Schülerzahlen. Neustadt wird nicht mehr so sehr angenommen, ist zwar trotzdem noch stabil, aber auf niedrigem Niveau. Weiden ist eine Riesenschule geworden mittlerweile und das muss ein bisschen wieder anders austariert werden. Und Weiden hat auch im Berufsschulzentrum Investitionsbedarf. Und darum wäre so mein Wunsch oder meine Vision, die ich auch schon mit dem Vorgänger von Jens Meyer, mit dem Kurt Segewiss auch schon ein bisschen entwickelt habe, ein gemeinsames, großes, neues Berufsschulzentrum zu bauen. Also sucht sich momentan etwas nur als Luftschloss, möchte ich nicht sagen, aber als Fantasie auf jeden Fall an, weil da reden wir also Investitionen wahrscheinlich jenseits der 100 Millionen Euro. Aber ich glaube, dass wir dadurch wirklich ein sehr, sehr großes und gutes Zeichen für die berufliche Bildung setzen dann, dass uns nicht bloß die OTH was wert ist oder die FOS-BOS, sondern auch das Thema Berufsschulen. Und das würde ich gerne gemeinsam mit der Stadt Weiden anpacken und umsetzen, weil da können wir für die Wirtschaft was da, da können wir fürs Handwerk was da. Und ich glaube, das war auch in schwierigen Zeiten ein gutes Zeichen, gerade für die berufliche Bildung im ländlichen Raum.
Okay, gibt es da schon konkrete Sachen, so Standort oder irgendwas, oder ist das noch im Ideenstadium alles?
Nein, da gibt es natürlich Überlegungen, weil es kann ja entweder im Landkreis oder in Weiden sein. Wir haben uns da in unseren Gremien noch nicht damit beschäftigt. Aber ich sage es auch ganz offen, ich glaube, dass eine Ansiedlung irgendwo im Nahbereich zur FOS-BOS, zur OTH in Weiden, dass sich das super ergänzen wird, weil man kann zum Beispiel auch gemeinsame ja, Sportanlagen bauen und nutzen. Man kann die Verknüpfung mit dem Campus an der OTH, mit der Mensa, man kann mit der FOS-BOS sich enger zusammenschalten. Es ist verkehrstechnisch super erschlossen. Wir haben bei uns eigentlich in Neustadt drum am Felix keinen Platz mehr. Und ich muss sagen, die Diskussionen von früher, dass man alles entweder in Weiden sah oder dass man alles entweder im Landkreis sah, also dieses Kirchturmdenken, das ist nicht meins. Das muss oder müsste, wenn es denn verwirklicht wird, dort entstehen, was am sinnvollsten ist, wo die Schüler eine gute Infrastruktur haben, wo die Verkehrssituation eigentlich gut ist, wo man keine Probleme schafft und wo es einfach vom Bildungslevel und von der Bildungsumgebung her passt. Und das kann durchaus auch in Weiden sein. Da sind wir nicht so, dass man sagen, wenn das nicht in Neustadt ist, dann ist das nichts und funktioniert das nicht. Also da machen wir den Blick, glaube ich, deutlich weiten.
Ja, das ist ja ein gutes Thema. Also Stichwort Nordoberpfalz. Wie siehst du überhaupt die Zusammenarbeit und die Verzahnung in der Region? Ich meine, Weiden liegt ja schon geografisch mitten im Landkreis. Da gibt es ja Schulen, ist was, wo man natürlich zusammenarbeitet. Der Klinikum ist jetzt irgendwie ja schon länger so ein Thema. Wie ist da deine Einschätzung? Passiert da jetzt mehr als vorher vielleicht?
Also man muss sagen, die Kooperation, wenn ich die Nordoberpfalz mal auf Tirschenreuth, Neustadt und Weiden beziehe, die war schon immer gut. Also wir haben in verschiedenen Zweckverbänden zum Beispiel gemeinsam organisiert, ob das der Rettungszweckverband ist, Ob das, ja gut, der Mühlzweckverband ist natürlich nur um einiges größer, da sind wir auch dabei. Ob das auch bei dem Thema gemeinsames Katastrophenschutzzentrum oder Atemschutzstrecke ist in Neuhaus, wollen wir das wieder mal gewiesen haben, bis hin zu den Kliniken. Wir haben jetzt so vor, dass wir diese neue Biomasse-Vergärungsanlage in Kalkhäusl, war ja Hammer auf der ehemaligen Landkreisdeponie, dass wir das gemeinsam nutzen wollen, um unsere Bioabfälle in der Region auch zu verwerten und nicht irgendwo hinzufahren. Abgesehen davon, natürlich endet auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht unbedingt an der Landkreisgrenze. Ja. Da sind die Verflechtungen mit den Pendlerströmen, sind da mit den Schulen, mit den Schülerinnen und Schülern. Aber da gibt es noch sehr, sehr viel mehr, was man machen kann. Ja. Ich darf gern zum Beispiel das Thema Wasserstoff nur ausweiten. Ja. Also da haben wir mit Weiden, ja, die haben wir schon mit eingebunden in unser ja, Modellprojekt Highstarter, wo wir dieses Jahr oder im abgelaufenen Jahr schon aktiv waren. Da bewerben wir uns jetzt in die nächste Stufe. Ich möchte da die Kontakte weiterspinnen. Ich möchte Hirschenreif mit dabei haben. Ich möchte das bis nach Wunsiedel eigentlich ausweiten. Die sind auf dem Gebiet schon sehr, sehr weit, ja, auch was Thema regenerative Energie und der Wasserstoff anbelangt. Das mal wirklich eigentlich nicht bloß ein Nord-Oberpfalz-Netzwerk werden, sondern das mal ein Nordbayern-Netzwerk werden, weil das müssen wir gleich größer denken, wenn wir wirklich wettbewerbsfähig sein wollen. Da ist vieles geschehen. Gut ist, und das mal ja dazu sagen, dass sich die Protagonisten, möchte ich mal so gut verstehen, also menschlich mit die Landräte und die Oberbürgermeister, das klappt einwandfrei. Und das ist schon mal eine ganz, ganz gute Basis. Ab und zu einmal vielleicht ein paar, ja, beides gesagt, spinnere Ideen einmal auf die Welt zu bringen und dann auch wirklich groß zu ziehen.
Ja, du hast die Zusammenarbeit Wirtschaftsförderung, Gewerbegebiete. Jetzt ist ja in Weiden so, die schaffen sie offensichtlich nicht, Flächen für die Unternehmen irgendwie zur Verfügung stellen über Jahre. Kann der Landkreis da helfen?
Also da muss man, glaube ich, die Rollen ein bisschen sich näher betrachten. Weiden als kreisfreie Stadt ist natürlich darauf angewiesen, mit eigenen Gewerbeflächen auch die entsprechenden Einnahmen zu erzielen. Ja, Gewerbesteuer, dann Einkommensteuerbeteiligung und so weiter und so weiter. Der Landkreis an sich hat ja keine eigenen Flächen. Der Landkreis ist ja die Summe seiner Gemeinden. Und da geht es eigentlich jeder Gemeinde momentan auch noch so. Es gibt gute Beispiele, wo das interkommunal funktioniert. Ich denke an Wiesau, Oberau, Neustadt und Weiden, ja, Brandweier, Wittweiden, wo also das Logistikzentrum ja eine Kooperation mit Parkstein und Neustadt und Weiden ist. Das funktioniert, das kann man vertraglich regeln, dass halt auch die Gewerbesteuer entsprechend aufgeteilt wird. Aber ansonsten ist das mit dem gegenseitigen Aushelfen, möchte ich mal so sagen, von Gewerbegebieten. Das funktioniert zwischen Gemeinden, aber das funktioniert nicht zwischen einer kreisfreien Stadt und einem Landkreis als Gebietskörperschaft. Ja.
Weil der Landkreis der falsche Ansprechpartner ist?
Na, weil der Landkreis einfach eine andere Organisationsstruktur ist. Wir haben keine eigenen Flächen, ja, in dem Sinn. Wir haben zwar Flächen, wo ich sage, wir haben mal ein Waldstück oder wir haben Ausgleichsflächen für Straßenbaumaßnahmen und so weiter. Aber wir machen auch keine eigene Ausweisung. Ja, die Flächen ausweisen und beplanen, dass wir in die Kommunen machen. Also da sind wir eigentlich die falsche Struktur dafür. Aber ja, ich bin schon mal so mit Sorge, dass natürlich auch die Finanzkraft und die finanzielle Situation in beiden maßgeblich von den Einnahmen abhängt. Und mit der Nichtverwirklichung dieses Gewerbegebietes hat man sich da auf Jahre hinweg halt Einnahmequellen nicht erschlossen. Ja. Und das ist schon ein Riesenproblem, gerade angesichts der Investitionen, die Weiden auch vor der Brust hat.
Spinne die Ideen, hast du auch gerade gesagt. Es gibt ja so Sachen wie ein Großlandkreis Nordoberpfalz oder Weiden und Neustadt irgendwo verheiraten. Das wird ja die Probleme ein Stück weit lösen, weil man halt nicht mehr diese Trennung hat von Zentrum in der Mitte und Landkreis Assenum. Ist das irgendwas, was realistisch ist auf die nächsten, keine Ahnung, Jahrzehnte vielleicht? Oder überhaupt sinnvoll?
Naja, ich sehe eigentlich jetzt nicht, welches Problem das momentan einmal lösen sollte, weil die Finanzsituation in Weiden wird sich jetzt momentan dadurch nicht ändern. Kooperieren und zusammenarbeiten kann man eigentlich auch, wenn man zwei Verwaltungseinheiten ist. Man kann dann schon sagen, okay, dann sparen wir uns eine Verwaltung oder wir sparen uns einen Stadtrat oder wir sparen uns einen Kreistag, aber das sind nicht die Riesenkosten, die eigentlich auf der Uhr stehen und wo für die Stadt die große Belastung sind. Und ich weiß auch nicht, ob die Menschen das mitgetan, weil es werden dann natürlich solche Geschichten auf den Tisch kommen. Wo ist der Sitz? Wer ist denn der Chef? Wer ist denn das Gremium? Also das sind halt normale menschliche Dinge, das ist ganz klar. Also ich glaube, wenn wir erstmal die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, nutzen und auch noch weiter ausbauen. Ich habe es gerade gesagt, Zweckverband für die Berufsschulen. Man kann da sehr, sehr vieles gemeinsam machen, ohne dass man eine große Struktur ist. Und man darf es nicht vergessen, je größer das Gebilde ist, umso mehr Termine hat auch der Landrat oder der Oberbürgermeister am Wochenende.
Okay, und wir hoffen ja, dass du bald wieder am Wochenende unterwegs bist, weil alles wieder offen ist.
Ich hoffe das auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre mal wieder ein schönes Feuerwehrfest an einem Sonntagvormittag mit einem schönen Freiluftgottesdienst, weiß-blauer Himmel, Weißwürst, Blaskapellen im Festzelt, das war schon mal wieder toll. Also das vermisst man dann tatsächlich jetzt nach so langer Zeit.
Ja, man lernt Sachen wieder anders schätzen, die vielleicht vorher selbstverständlich waren.
Absolut, ja.
Das ist, glaube ich, gut. Nur kurz eine Frage. Jetzt haben wir Weidentischenreuth und sowas. Im Osten haben wir die Tschechei. Eger und Raumpilsen. Neustadt ist ja ein Grenzlandkreis. Gibt es sowas wie eine Zusammenarbeit mit den Tschechen? So gefühlt passiert da nicht allzu viel Konkretes oder täuscht das vielleicht?
Also da ist unser wichtiges Instrument natürlich die Euregio Grenzis, wo wir da die Kontakte pflegen. Aber es hat uns natürlich jetzt, Corona hat uns da brutal gebremst und ich möchte sogar sagen, zurückgeworfen. Also dadurch, dass wir ja dieses Riesengefälle drin gehabt haben, mit den Inzidenzen, da ja die Grenzen ja teilweise dicht waren, wir dann die Ausnahme gehabt haben, nur für die Grenzpendler, stellen wir also auch bei der Euregio fest, dass die Kontakte und das, was vielleicht schon aufgebaut war, dass das eingebrochen ist, zurückgegangen ist. Also da werden wir, wenn Corona jetzt wieder vorbei ist und wenn diese Freizügigkeit wieder auch nicht bloß im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich wieder ein bisschen einfacher ist, dann werden wir wieder Aufbauarbeit leisten, das ist völlig klar. Ich meine, ansonsten haben wir den Austausch auf dem Arbeitsmarkt, es sind viele Arbeitskräfte drin. Wir haben das gerade in der Pandemie jetzt gesehen, weil es darum gegangen ist, halt auch für systemrelevante Grenzpendler halt Ausnahmen zu schaffen. Das ist uns erstmal wieder richtig bewusst geworden, in wie vielen Firmen tatsächlich tschechische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tätig sind. Also ich glaube, in der Wirtschaft funktioniert das sehr gut. So im kulturellen, menschlichen Bereich, auch Schulen, Austausch, Partnerschaften, da hat uns das letzte Jahr deutlich zurückgeworfen. Also das ist eine der großen Aufgaben, da wieder intensiv heranzugehen.
Okay, verstehe. Thema Kliniken in Oberpfalz. Du bist der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzender als Landrat. Der Landkreis gibt einen ganzen Batzen Geld aus, um die Kliniken kommunaler Hand zu halten und zu retten letztendlich im letzten Jahr. Wie sind denn die Kliniken jetzt aufgestellt? Ist das schon in trockenen Tüchern oder muss man da noch bangen oder warten, was die nächsten Jahre so bringen? Wie ist da deine Einschätzung?
Also da hat uns auch wieder Corona als beherrschendes Thema gewaltig in die Suppe gespuckt, möchte ich mal so sagen. Die Sanierung läuft. Alles das, was an Sanierungsschritten und auch vom Sanierungsgutachten letztes Jahr so festgelegt worden, ist in Angriff genommen. Aber was halt momentan überhaupt nicht möglich ist, das ist zum Beispiel, dass wir unsere Einnahmen steigern dadurch, dass wir halt die Belegung hochfahren oder dass man auch entsprechend Operationen und Dinge durchführt, die halt die Einnahmen bringen. Ja. Die Intensivbetten, wenn teilweise freigehalten werden, sind mit Corona belegt. Die Leute schieben Behandlungen auf, was wirklich teilweise auch ein Problem ist, weil sie sagen, sie haben Angst, sich im Klinikum eventuell auch zu infizieren. Die Ärzte sagen uns, sie sehen jetzt Krankheitsbilder, die sie jahrelang nicht mehr gesehen haben, auch in einer Sperre, weil die Leute vielleicht zu spät auch zum Operieren gegangen sind. Also das ist sehr, sehr dramatisch. Das ist was, wo momentan nicht gelingt. Also die Einnahmen Seite entsprechend so zu gestalten, dass man da mehr, ich möchte nicht zum Verdienen, weil verdienen tun wir da sowieso nichts. Das ist vielleicht auch ein bisschen immer Trugschluss, weil es eine AG ist. Also AG, Aktiengesellschaft, bedeutet nicht, dass es so ist wie bei Daimler oder bei BASF, wo sie einmal im Jahr irgendwie 1000 Leute in der Halle treffen und dann mit die Dividenden heimgehen. Also an dieser AG verdient niemand etwas. Das muss man also auch mal unterstreichen. Der ist dafür da, dass sich halt drei Partner diese Aufgabe Gesundheitsversorgung teilen, also Organisationsform. Aber wir sind da, glaube ich, jetzt finanziell zumindest stabilisiert. Wir sind natürlich vom Rettungsschirm abhängig, dass der nur eine Zeit lang auch weiterhin aufrechterhalten wird, weil einfach die Einnahmen nicht zu generieren sind. Und das ist ein großes Potenzial, das noch offen ist. Ansonsten macht es das Team um den neuen Vorstand und auch die Direktoren sehr, sehr gut. Ich muss sagen, auch das Personal leistet Übermenschliches. Man muss sich ja vorstellen, wir haben einen Sanierungsfall, und das ist einfach so. Und wir haben gleichzeitig die größte Krise seit Jahrzehnten zu bewältigen. Also zwei Dinge, die jedes alleine für sich schon eine Herausforderung ist. Und die Kliniken und die Leute machen das ganz toll. Und wir als jetzt Eigentümer, jeweils mit einem Drittel, wir stehen ja da nach wie vor voll dahinter und werden es unterstützen. Und diese Kliniken sind und bleiben auch auf Dauer in kommunaler Hand.
Okay, das glaube ich ist ja vielen auch ganz, ganz wichtig, sowas in kommunaler Hand zu haben. Es gibt 17 Mitglieder in diesem Aufsichtsrat, davon sind ganze zwei Frauen. Die zweite Frau ist auf dem NEW-Ticket in den Aufsichtsrat eingezogen. Ist das nicht grundsätzlich viel zu wenig? Ist das so sinnvoll, jetzt nichts gegen männliche Kommunalpolitiker, aber braucht man dann jetzt verschiedene Expertise in so einem Aufsichtsrat, der ja über eine Firma oder ein Klinikum wacht, die Millionenbudgets haben?
Also du hast das eigentlich ganz richtig gesagt, man braucht Expertise. Ja. Und darum hat sich Neustadt eigentlich entschlossen, ganz bewusst diese zusätzlichen Mandate oder insgesamt die Posten nicht aus dem politischen Gremium heraus zu besetzen. Wobei das nicht heißen soll, dass wir da keine Expertise haben. Aber wir haben halt speziell mal geschaut, was haben wir jetzt für Anforderungen. Wir brauchen jemanden, der sich mit Finanzen auskennt, jemanden, der sich auch mit dem juristischen, mit dem Insolvenzrecht auskennt, jemand, der sich auskennt, wenn man große Konzerne und Betriebe führt. Und nach dem Kriterium haben wir eigentlich die Leute uns gesagt. Das hätten jetzt auch drei Frauen sagen können oder hätte auch sagen können, dass überhaupt keine dabei ist. Das ist jetzt nicht nach Frau und Mann gegangen, sondern wirklich nach bei uns nach der momentanen Eignung, wo wir die Leute halt auch zur Verfügung gehabt haben. Insgesamt tut es natürlich jedem Gremium gut, sage ich einmal so, wenn da entsprechende Ausgewogenheit, haben wir ja leider auch noch lange nicht in den Gremien, Männer und Frauen herrscht. Ich sehe das bei mir im Landratsamt, wir haben also auch sehr, sehr viele weibliche Führungskräfte, wir haben einen hohen Frauenanteil, das schadet uns keinesfalls nicht, wir mal so sagen, das sind sehr, sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen. Aber es ist halt so, wenn die politischen Gremien entsenden und in den politischen Gremien selber der Frauenanteil schon relativ niedrig ist, dann ist es in der Konsequenz auch so, dass in den Gremien weniger Frauen drin sind. Das ist schade, aber wir haben jetzt zumindest mal einen kleinen Anfang gemacht als Neustadt.
Okay, verstehe. Nahverkehr ist so ein Thema. Ich meine, wir werden in Neustadt oder in Weiden nie eine U-Bahn oder sowas kriegen. Alternative dazu, außerhalb der Großstädte, ist aber sowas wie das Baxi, so ein Anrufbus. Das gibt es jetzt in Neustadt seit letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr. Ja. Wie wird das so angenommen? Wie funktioniert das?
Also da kann man wieder repräsentativ aus dem ersten Jahr relativ wenig sagen, weil halt wieder Corona. Ja. Also ja. Es fließt überall ein, man sitzt in jedem Lebensbereich. Die Auswirkungen. Also wir haben schon den Eindruck gehabt, gerade in der Anlaufzeit und jetzt aber trotz Corona, es wird angenommen, es wird auch genutzt als Verknüpfung im ÖPNV-Nahverkehrsnetz. Da muss ich übrigens mal ein bisschen eine Lanze brechen auf den ÖPNV, der wird oftmals ein wenig so auch schlecht geredet. Du hast es gerade selber gesagt, wir sind einfach von der Struktur her nicht München, wir sind ein Geballungszentrum mit einem 10-Minuten-Takt, das ist völlig utopisch, aber wir haben trotzdem einen guten ÖPNV und wir haben auch die Möglichkeit, das flache Land anzubinden. Also da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Und für mich war das ein wenig so ein Schlüsselerlebnis, wenn wir die ÖPNV-Studie gemacht haben. Es ist immer gesagt worden, Riesenprobleme und das ist alles schlecht. Und dann haben wir gesagt, dann lassen wir es mal objektiv untersuchen. Haben Workshops gemacht und wirklich versucht, die Leute mit einzubinden, Befragungen, mit Postwurfsendungen, mit Fragebögen übers Internet. Der Rücklauf und die Beteiligung waren erschreckend. Also ich möchte es wirklich sagen, das war teilweise bei den Veranstaltungen bloß eine Person oder teilweise gar keiner. Kann man jetzt sagen, ist vielleicht ein bisschen zu kompliziertes Thema. Oder man könnte auch sagen, vielleicht ist das Problem in Wirklichkeit bei den Leuten gar nicht so groß, weil es vielleicht manchmal suggeriert wird. Also mit dem ÖPNV ist wie mit allem, da kann man immer noch besser werden. Ich würde gern andere Antriebe noch ein bisschen stärker mit einsetzen. Also wie gesagt, wir sind Wasserstoffmotorregion, wir haben auch Busunternehmen aus Weiden vom ÖPNV mit dabei, wir haben einen Tankstellenbetreiber mit dabei. Ich würde es gern sehen, wenn wir Wasserstoffbusse, Wasserstofftaxis oder Baxis sehen oder wenn wir zukünftig vielleicht auch, das ist ein wenig so eine Idee vom Kreistagskollegen von mir, vom Dominik Baschnagel gewesen, vielleicht auch so ehemalige Bahnstrecken ein bisschen reaktivieren oder auch wieder ins Leben rufen, da was vielleicht schon aufgelassen sind und da mit Wasserstoffzügen einfach so einen internen Takt ein bisschen fahren über ein Modellprojekt. Also da sind wir offen für Veränderungen, aber insgesamt, glaube ich, sind wir ÖPNV-mäßig nicht schlecht aufgestellt im Landkreis.
Kannst du vielleicht ein, zwei Sätze sagen zu dieser Wasserstoffmodellregion, was da so passiert, wie die Zusammenarbeit ist?
Also in der Wasserstoffmodellregion haben wir quasi jetzt das erste Level durchlaufen, das sogenannte High Starter Programm. Das hat dazu gedient, ein Netzwerk zu etablieren. Erst einmal abzuklopfen, wo stehen wir denn in der Region? Wo gibt es denn mögliche Interessenten, die das Thema bearbeiten wollen? Firmen, die Wasserstoff jetzt schon brauchen oder Firmen, die einen großen Energiebedarf haben oder aus dem Transportgewerbe, Busse, LKW, die Energieversorger, die da sehr, sehr interessiert dran sind. Das Thema Produktion natürlich an sich, grüner Wasserstoff aus Biomüll, ein Forschungsprojekt, Kooperation mit der OTH. Also das war mal die Aufgabe, da eigentlich ein Netzwerk zu schaffen. Das haben wir jetzt etabliert über dieses erste Jahr und es sind auch schon konkrete Projekte jetzt in der Pipeline für die Umsetzung. Momentan erarbeiten wir die Bewerbung für die nächste Stufe. Das ist also dann eigentlich ja noch die konkretere Umsetzung von Wasserstoffprojekten und dazu möchte ich mich andocken oder mich verknüpfen, wie gesagt, auch mit dieser Modellregion im Wunsiedlerbereich, im Fichtelgebirge und das wirklich zu einer nordbayerischen Wasserstoffstrategie, Region, Gesellschaft, Gemeinschaft, wie auch immer man das Ganze dann benennt, verknüpfen, weil ich glaube, dass das für uns ein ganz, ganz großes Zukunftsfeld ist. Also der Start ist geglückt, die Protagonisten sind da sehr, sehr euphorisch, kommen auch konkrete Pläne und das ist immer gut, weil dann entsteht was draus und nicht bloß ein Konzept für die Schublade.
Ja, ein anderes Thema Mobilität ist ja Elektromobilität. Jetzt haben wir am Land ja den Vorteil, irgendwie kann sich jeder seinen Starkstromanschluss in Garage legen. Das ist alles da, man hat nicht irgendwo einen Stellplatz auf der Straße. Öffentliche Ladesäulen ist eher noch schwieriger. Wie ist das im Landkreis selber? Habt ihr Elektroautos vom Landratsamt, Ladesäulen, sowas?
Also wenn ich jetzt aus meinem Fenster blicken würde in den Innenhof beim Neubau, da ist eine Ladestation und da haben wir also auch ein eigenes Elektroauto, also voll elektrisches Auto. Wir haben auch Hybridfahrzeuge in der Flotte, aber da ist natürlich die Einsatzweise ist natürlich Kurzstrecke hauptsächlich, ja, der Nahbereich. Aber, und da muss man auch eins dazu sagen, die Ladeinfrastruktur ist natürlich nicht bei uns, sondern überall tatsächlich ein Problem. Wir haben deswegen schon vor, naja, ich glaube, es waren 3 oder 4 Jahre, ein Konzept erarbeiten lassen, wo wir eigentlich für alle Landkreisgemeinden einen Plan erstellt haben, wo optimalerweise Ladesäulen hin sollen. Also, wo die Verkehrsknotenpunkte sind, wo vielleicht große Einkaufszentren sind, wo eine Tankstelle ist, wo natürlich die Stromanschlüsse passen. Ja. Also, jede Gemeinde hat das von uns bekommen, die Vorlage, die Blaupause, eigentlich grundstücksgenau bis zur Mauer, wo diese Ladesäule hingeschraubt werden kann, wo eine solche Ladesäule Sinn machen würde. Also wenn umgesetzt werden muss dann vor Ort. Wir haben sogar ein Förderprogramm noch hinterlegt, wo wir diese kommunalen Ladesäulen mit Landkreisgeld mit einem gewissen Betrag fördern. Aber da wäre es jetzt schon dann auch Aufgabe der Gemeinden, auch das Angebot zu nutzen, diesen Plan und auch die Fördermittel, um das entsprechend anzuschieben. Aber der eine oder andere macht schon, vielleicht machen wir einfach bloß noch ein bisschen Werbung und ein bisschen Trommeln für die ganze Geschichte.
Also ich höre also, die wenigsten beteiligen sich an dem, oder da ist noch viel zu tun, sagen wir so. Also,
Geld ist da, der Plan ist da, es muss nur gemacht werden.
Ja, okay. Für Strom braucht man natürlich Leitungen. Jetzt gibt es ja bei uns Ostbayern, Ring Nord, Südlink und sowas. Riesenthema bei manchen wenigstens. Was kommt jetzt da im Landkreis die nächsten Jahre? Der Ostbayernring wird ja jetzt irgendwann begonnen, heuer, nächstes Jahr vielleicht.
Also Ertüchtigung Ostbayernring wird auf jeden Fall zeitnah starten. Beim Südostlink, ehrlich gesagt, bei der großen HGÜ-Trasse bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob sie denn wirklich kommt. Wir haben in diesem ganzen Verfahren, und das ist so aufgegleist, möchte ich mal so sagen, eigentlich mit voller Absicht, also das traue ich mir jetzt so zu sagen, dass also die Eingriffsmöglichkeiten bis zum Planfeststellungsbeschluss eigentlich fast nicht gegeben sein. Das heißt also, man kann das Ganze erst juristisch anfechten, wenn der Planfeststellungsbeschluss da ist. Bis dahin ist schon sehr, sehr viel passiert, ist schon sehr, sehr viel entschieden worden. Der Gesetzgeber hat auch entsprechend mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz, ja, also das sagt ja schon, was das Ganze bewirken soll, da relativ rigide den Riegel vorgeschoben, dass man da was ändern kann. Darum glaube ich, dass die Planungen voranschreiten oder vorangetrieben werden bis zum Planfeststellungsbeschluss. Und dann werden wir Sachstand heute einfach dagegen klagen. Wir sind von Anfang an juristisch beraten. Wir sind im Bündnis Hamelner Erklärung organisiert, auch mit allen betroffenen Städten und Landkreisen, weil wir das Ganze einfach juristisch dort angreifen wollen, wo es möglich ist. Ich finde den Bürgerprotest gut. Ich finde auch jeglichen Prozess, der organisiert wird, gut. Aber letztlich wirklich substanziell das ganze Ding anzugreifen oder vielleicht zum Fall zu bringen, das kann man einfach bloß fundiert auf dem juristischen Weg. Und das werden wir entsprechend machen. Ich finde es schade, dass man wirklich auch dazu sagen. Und da war kürzlich erst wieder ein Video so ein Fall, wo die Gemeinde angeboten hat, Mensch, ruckt's doch 100 Meter weiter in die eine oder andere Richtung, dann könnten wir leben damit. Dass also da in keinster Weise darauf eingegangen wird. Ganz im Gegenteil. Wir haben in diesem Verfahren gerade die Bundesnetzagentur eigentlich kennengelernt als eine sehr unzugängliche Behörde oder Einrichtung, die sehr von oben herab und da teilweise despektierlich und respektlos mit den Leuten umgegangen ist. Also wenn ich dann her, dass Landwirt aus Störenstein, der Extrich dann nach Bonn gefahren ist, dass dem gesagt wird, naja, wir kommen schon vorbei und helfen dir beim Regenwürmer zahlen. Also so kann man mit den Leuten nicht umgehen. Wir haben konstruktive Vorschläge gemacht und jeder weiß das. Ich habe gesagt, wenn sie schon verlegen wird, legt sie es an die Autobahn oder sogar in die Autobahn. Das wird in anderen Ländern gemacht. Das ist einfach so. Aber das ist alles vom Tisch gewischt worden. Und wenn für konstruktive Vorschläge einfach das gar nicht da ist, dann wird auch vielleicht eine wohlwollende Begleitung vom Anfang ganz, ganz schnell in Widerstand umschlagen. Und so weit sind wir momentan. Und wir werden alles versuchen, dass wir dieses Ding möglichst zu Fall bringen. Das ist also eine ganz klare Aussage von meiner Seite.
Okay. Wie lange zeigt sich sowas? Was denkst du, bis da Entscheidung steht letztendlich?
Naja, solche Verfahren, also ich möchte jetzt eine kurz zeitliche Prognose geben, bis zur Planfeststellung. Dieses Jahr glaube ich nicht mehr, wenn wir im Laufe des nächsten Jahres eventuell einen Planfeststellungsbeschluss kriegen, wenn das dann beklagt wird, wie auch immer. Also da gehen auf jeden Fall noch Jahre ins Land, bis zumindest diese HWU-Leitung, dieser Südostlink dann verwirklicht wird oder auch nicht, weil man mal ja sagen, das kostet ja Milliarden. Die finanzielle Situation wird durch Corona jetzt nicht einfacher und ob man sich das dann noch leisten kann, ja, die steht vielleicht da in den Sternen. Also vielleicht hilft uns da die momentane Entwicklung, so zynisch oder dramatisch, wie das jetzt eigentlich ist, dass eine Pandemie dann unterm Strich vielleicht trotzdem einen gewissen positiven Effekt haben kann.
Ja, aber wir reden jetzt bei dem Protest von dem HGÜ, ja. Der Leitung jetzt hier zuvor bringst, da ist der Ostbayernring jetzt nicht betroffen von dem. Der wird so kommen, wie er geplant ist wahrscheinlich.
Ja, ich gehe davon aus. Also ich meine, auch da gibt es nur Diskussionen um den ein oder anderen Maststandort. Ich meine, das ist ja im Prinzip ist dieser Ersatz für den bestehenden Ring. Den hat es bisher schon gegeben. Und ich meine, sagen wir es immer ehrlich, also ich wohne eine Luftlinie knappe 100 Meter von dem jetzt bestehenden Ostbayernring. Bevor man jetzt vor einigen Jahren sensibilisiert worden ist eigentlich zu diesem Thema, sind halt die Stromleitungen ganz normal in der Landschaft gestanden, weil halt jeder Strom braucht. Ja. Keiner wohnt gern neben oder unter der Stromleitung, das ist völlig klar. Aber, also ich höre das, wenn es Nebel hat, erst seit einigen Jahren bewusst, dass der Strom läuft in diesen Leitungen. Also insofern glaube ich, wenn wir weiterhin Strom verbrauchen wollen, und das wollen wir, und werden wir auch, dann werden wir in irgendeiner Art und Form trotzdem eine Leitung brauchen, aber dann soll es so vernünftig und so verträglich wie möglich gemacht werden.
Ja, okay. Du postest ja jetzt selber fleißig bei Facebook zum Beispiel, berufliches wie privates. Warum hast du irgendein Ziel dahinter?
Naja, also ich glaube, dass man mit solchen Dingen auch ein bisschen einen Einblick geben kann, dass man nicht bloß der Politiker als Rolle oder als Figur, das ist vielleicht der falsche Begriff, sondern dass man irgendwann ein Mensch ist. Ich meine nicht deswegen jeden Tag mein Mittagessen kosten, aber ich glaube, so ein kleiner Eindruck, dass halt der Landrat trotzdem ein ganz normaler Mensch ist, der auch mal zum Radfahren geht oder mal in der Jogginghose an der Tankstelle sein Auto wascht. Also das ist, ich glaube, die Leute brauchen das Gefühl, dass wir nicht abgehoben sind, dass wir nur greifbar sind. Und da ist Facebook recht eine gute Plattform. Auch der direkten Kommunikation, also wer mir ein Messenger schreibt, der kann schon davon ausgehen, dass er da in relativ kurzer Zeit eine Reaktion kriegt. Also das man nicht immer über einen formellen Termin übers Vorzimmer gehen. Und so wird man halt greifbarer und nahbarer. Man setzt sich aber auch aus, das muss ich auch sagen, Dingen, die sehr unangenehm sind, da was ins Persönliche geht. Man schluckt da sehr vieles, weil man klar, wenn man die Plattform bespielt, dann kriegt man auch Kritik. Es geht ja nicht um Kritik per se, sondern um die Art und Weise. Und ich habe wirklich vor einigen Wochen, dann war ein Level erreicht, wo ich das erste Mal zwei Strafanzeigen stellte. Also habe ich eine persönliche Beleidigung, da war dann einfach eine Grenze überschritten ist. Und mal schauen, was da jetzt rauskommt. Aber auch in diesem Medium, das ist gerechtsfreier Raum und auch da kann man nicht einfach wild die Leute beleidigen und da war einfach das Maß einmal voll. Aber ansonsten, wir nutzen das ja auch für unsere Kampagnen. Wir haben mittlerweile eine relativ gute Reichweite, auch mit unseren NEW-Perspektiven. So ein gutes Medium, einfach auch schnell Informationen nach außen zu kriegen. Und insofern werden wir das auch weiterhin fleißig nutzen. Und auch zusätzlich andere Kanäle, die es da auch noch gibt. Mittlerweile verliert man fast ein bisschen den Überblick, wo man überall präsent sein sollte.
Ja, zu den Anfeindungen hast du ja erst kürzlich öffentlich geäußert und dagegen gewehrt. Sowas geht natürlich nicht. Viel Kritik gab es aber auch zum Beispiel für Präsenztreffen. Nominierung Bundestagskandidat, der Kreistag tagt vor Ort. Während sonst ja praktisch alle Zusammenkünfte irgendwie untersagt sind. Hast du Verständnis für die Kritik?
Also ich habe selbstverständlich Verständnis für die Kritik. Also wie gesagt, ich habe selber die Situation bei mir in der Familie, da geht es mir bei jedem anderen auch, dass die Kinder sich draußen nicht treffen dürfen, dass man selber bloß ein oder zwei Verwandte treffen darf. Und wenn man den Menschen nicht erklärt, warum manche Dinge einfach dann in Präsenz gemacht werden müssen und das einfach so still bleibt, dann entsteht schnell das Bild, naja, da geht drum, die haben Sonderrechte. Ich habe versucht, das zu erklären, warum es so ist, dass das schlichtweg einen rechtlichen Hintergrund gehabt hat, weil es einfach eine Unsicherheit gegeben hat, ob eine Nominierung von einem Bundestagskandidaten, wenn sie rein virtuell stattfindet, nicht rechtlich angreifbar ist. Und das hat die AfD angekündigt, solche Verfahren einfach anzugreifen. Und man stelle sich vor, es wird jetzt gewählt, der Deutsche Bundestag, und dann werden solche Nominierungen gerichtlich überprüft und dann kippen die. Das heißt also, die Abgeordneten verlieren ihre Mandate. Also da war es in der Abwägung einfach dann geboten, es rechtlich sicher halt in Präsenz zu machen. Man kann darüber streiten, ob man es vielleicht beim ersten Mal auch schon im Freien hätte machen sollen. Ich meine, manche gehen in Fußballstadien, ja, die SPD war ein Fußballstadion. Übrigens ist mir schon ein bisschen aufgefallen, dass anscheinend hauptsächlich wir als CSU kritisiert worden sind für Präsenzveranstaltungen. Das haben sehr, sehr viele auch entweder teilweise oder auch komplett in Präsenz gemacht. Wir haben halt die Prügel gekriegt, okay, vielleicht sind wir ein bisschen exponiert. Aber wir haben halt einfach den sicheren Weg gewählt. Wenn wir diese Wucht auch der Kritik geahnt hätten, wären wir vielleicht das erste Mal schon irgendwo auf den Fußballplatz gegangen. Aber nichtsdestotrotz sind alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Es ist in der Kürze der Zeit gemacht worden. Es ist gelüftet, desinfiziert, mit Mundschutz, mit Abstand. Übrigens auch bei unseren Sitzungen des Kreistags, wenn 60 Mann oder auch weniger bei Ausschusssitzungen 15 Mann in der großen Neustädter Stadthalle sitzen, dann ist es nach menschlichem Ermessen sicher so durchzuführen. Aber nichtsdestotrotz, nur mal, wenn man es nicht erklärt, warum und wie man es macht, dann kann sehr schnell der Eindruck entstehen, dass man sich das Sonderrecht erst nimmt, die anderen nicht haben. Darum wollen wir reden und kommunizieren und auch mit sachlicher Kritik auch gut umgehen können.
Jetzt gibt es ja 1000 Themen als Landrat, mit denen du konfrontiert wirst, ob du jetzt zuständig bist oder nicht. Nervt es nicht auch manchmal, wenn man für alles und jedes irgendwie verantwortlich gemacht wird und gefragt wird dazu und seine Stellungnahme abgeben soll oder vielleicht auch angehasst wird?
Naja, wenn mich das nerven würde, dann hätte ich den Job nicht machen dürfen. Ich war ja vorher 12 Jahre Bürgermeister und du bist einfach als Chef oder Behördenleiter oder als hervorgehobene Position, musst du damit rechnen. Und das ist aber Teil des Berufsbildes, dass man einfach angesprochen wird zu jedem Thema. Ja? Dass man draußen gefragt wird, wann der Bauantrag endlich fertig ist oder warum der nicht so irgendwas mit dem Führerschein, mit dem Mofa-Führerschein geklappt hat oder warum das und das nicht hinhaut oder also das ist die ganze Themenpalette. Aber ich bin auch nicht in jedem Thema drin. Also dafür habe ich sehr, sehr fähige Kolleginnen und Kollegen und es kommt durchaus auch vor, dass ich so weiß ich nicht. Ich will mich da schlau machen, sie kriegen zeitnah eine Rückantwort. Also auch der Landrat oder auch der Bürgermeister kann nicht alles wissen. Aber wir müssen uns darum kümmern. Und wenn wir es nicht gleich beantworten können, dann müssen wir es halt einfach klären. Und versuchen dann auch zeitnah zu erklären, was halt hinter dem einen oder dem anderen steckt. Aber wie gesagt, ich bin auch normaler Bürger und auch ich verstehe wenn die Leute sagen, warum sind denn manche Verfahren so lang oder warum dauert denn das so lang oder warum gibt es da eine Hürde? Ja, dann wollen wir einfach transparent machen, wie die Abläufe sind und woran es halt einfach liegt. Und dann habe ich festgestellt, dass in, ich sag mal, 85% oder 90% der Fälle die Leute dann sagen, jawohl, jetzt wollen wir es wissen, wollen wir auch wissen, warum manches so ist, dann können wir das auch zumindest etwas leichter tolerieren, wenn es mal ein bisschen hapert und vielleicht beim nächsten Mal auch akzeptieren.
Beim Oberpfalz-Echo-Befragung zur Wahl im letzten Jahr hast du auf die Frage gesagt, das kann ich besser als andere Kandidaten aus der Erfahrung realistisch einschätzen, was es wirklich bedeutet, Landrat zu sein. Was bedeutet es denn?
Ja, was bedeutet es? Also es bedeutet nach wie vor einen sehr, sehr tollen Job zu haben, wo man in vielen Themenfeldern einfach involviert ist und wo man auch was umsetzen und was bewirken kann. Ich habe es gerade gesagt, diese Idee zum Beispiel von der gemeinsamen großen Schule. Oder wenn ich jetzt, wie vorgestern, kommt ein Schreiben einer für den Landkreistag, wo darauf hingewiesen wird, dass es jetzt besonders gute Fördermöglichkeiten gibt, zum Beispiel auch wieder für Radwege, ja, für große Konzepte, auch für Stationen, wo man solche Radparkgaragen zu Verknüpfungspunkte machen kann. Ja, dann greife ich zum Hörer oder dann schreibe ich eine kurze Notiz an meine zuständigen Kollegen, bitte, das Thema, das hätte ich gerne auf der Agenda, das vorbereiten. Also das ist ganz toll, dass man da die Ideen auch umsetzen kann. Man hat natürlich auch riesige Verantwortung, man hat es jetzt in der Krise gesehen, man ist tatsächlich mit den Entscheidungen, da ist man für ein Menschenleben verantwortlich. Ja, wenn man halt wenn Anfang der Pandemie Masken besorgen hat, wenn man Beatmungsgeräte besorgen hat, wenn man einfach Strukturen schaffen hat, dass die Leute vernünftig in die Krankenhäuser runterkommen. Also das ist ein ganz, ganz breiter Strauß und Verantwortung bedeutet auch, dass man da nachher den Kopf dafür hinhält, dass man manchmal halt aus der Situation heraus entscheiden muss, gerade in der Krise, wo es Blaupausen gibt, abwägen, entscheiden, nicht lang zaudern und zögern, sondern sich beraten lassen, dann entscheiden, aber in der Konsequenz auch den Kopf dafür hinhalten. Und das ist eigentlich das Faszinierende und deshalb mache ich nach wie vor den Job als Landrat sehr, sehr gern, aber ich war auch vorher sehr, sehr gern Bürgermeister. Das ist eine Ebene drunter, aber nicht minder spannend und nicht minder herausfordernd, muss ich wirklich sagen.
Jetzt warst du ja jüngster Bürgermeister irgendwie 2 Perioden lang, jetzt bist du Landrat in der 2. Periode. Was kommt da noch? Was hast du vor? Gibt es da sowas wie einen Karriereplan oder irgendwas, was man dann macht? Oder machst du wirklich Landrat, bis dann irgendwann mit 67 oder wann auch immer in Pension geschickt wirst?
Also das ist natürlich sehr, sehr davon abhängig, ob die Leute mich so lange wollen. Also das machen wir immer dazu so. Ich bin keiner, der mit dem, was er erreicht hat, auch nicht mal zufrieden sein kann, ich sage es ganz ehrlich. Wir haben ja die Beispiele vor Augen. Wir kommen ja auch mit Personen zusammen, die halt nur Ämter haben, die nur wesentlich höher über uns angesiedelt sind, ob das auch Staatssekretäre, ob das Minister sind. Und wenn ich halt einfach von meinem Bezirksvorsitzenden, vom Albert Fürjacker das mitgekriegt habe, der vorher schon als Staatssekretär eigentlich unter der Woche fast bloß aus dem Kofferraum gelebt hat und jetzt als Minister einfach eine wahnsinnige Belastung hat, dann muss man sich dann das schon klar auch vor Augen führen, was das bedeutet, auch für die Familie. Ja. Man ist halt dann wirklich nicht mehr daheim. Man kann dann immer abends nur mal die Kleine ins Bett bringen und man kann am Wochenende halt nicht vielleicht auf dem Fest auch noch mal ein bisschen länger sitzen bleiben. Oder abends im Garten auf dem Balkon sitzen und nur halbe trinken, so wie einfach mal so. Das ist halt auch Lebensqualität. Und in der Abwägung zwischen immer mehr, immer höher und immer nur größere Karriere und trotzdem auch noch ein bisschen Lebensqualität zu haben, muss ich sagen, spreche ich mich ganz klar für die Lebensqualität aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich momentan beruflich machen darf. Ich muss sagen, machen darf, weil das hängt immer davon ab, dass man gewählt wird. Wir haben das Zeitverträge. Wenn die Menschen das wollen, dann würde ich es gerne auch noch länger machen. Ich will mir auf jeden Fall anstrengen, dass ich den Menschen gute Gründe liefern kann bei der nächsten Wahl, dass sie meinen Vertrag auch wieder verlängern.
Okay, verstehe. Ja, Lebensqualität ist natürlich ein Faktor. Verstehe absolut. Hast du, jetzt haben wir ja schon eine ganze Latte an Themen irgendwie so im Schnelldurchgang durchgehalten, hast du irgend so ein Herzensthema für die nächsten Jahre, irgendwas, das da besonders wichtig ist? Vielleicht gar nicht so die Megasachen, die immer so mit riesen Millionen Investitionen da sind?
Naja, also das Herzensthema ist eigentlich, dass wir in unserer Region den Menschen eine Zukunft geben. Also als ich mit Bürgermeister sein angefangen habe, um die Jahrtausendwende, da war gerade der Niedergang der Bleigestahl- und der Porzellanindustrie. Und ich habe also viele Leute bei mir im Büro gehabt, die verzweifelt waren, weil sie einfach die Arbeit verloren haben. Und ich habe auch gesehen, was das mit einer Region anstellen kann, mit dem Selbstbewusstsein der Menschen, aber natürlich auch wirtschaftlich. Und mein Ziel ist schon, dass man auf möglichst vielen Bereichen, ich habe gerade gesagt Bildung, ich habe das Thema Gesundheitsversorgung angesprochen, das Thema Zukunftstechnologien, auch das Thema Ressourcenschonung, auch das Thema Umwelt, vernünftig, nachhaltig sich zu verhalten, dass wir da unsere Region und unser Landkreis möglichst gut und auch sicher und zukunftsträchtig für die nächsten Generationen einfach gestalten können. Also das ist schon mein Herzensanliegen und mein Ziel, dass wenn ich irgendwann einmal dann dieses Amt wieder verlasse, dass ich sagen kann, jawohl, wir haben denen, die nach uns kommen, eine gute Basis hinterlassen, auf denen sie weiterhin erwirtschaften können, auf denen sie weiterhin ihre Ideen umsetzen können. Aber wir haben ihnen die Voraussetzungen geschaffen in vielen Bereichen, dass sie sich gut entwickeln, eine gute Ausbildung machen können, auch noch einen vernünftigen Bauplatz kriegen, dass sie eine vernünftige Natur vorfinden, ein kulturelles Angebot, dass sie nicht wegmähen, sondern dass sie einfach auch da, wo sie ihre Wurzeln haben, wenn sie das wollen, auch ihr Leben gut und auch vernünftig verbringen können. Das war ein bisschen so mein Ziel oder mein Herzensanliegen in diesem Job.
Hoffen wir, dass das funktioniert. Meine letzte Frage. Du hast hinter dir ein Landschaftsfoto hängen. Wo ist das? Wo ist das genau?
Also scherzhaft habe ich mal gesagt, wie Leute bei mir herin waren, das ist, wenn man von Winnie machen, nach Ermdorf fährt, am Bordturm vorbei auf der linken Seite. Da geht es nämlich auch ein bisschen so auf. Aber das ist tatsächlich ein Bild einer sehr, sehr berühmten Baumgruppe in der Toskana. Also das ist, glaube ich, in jedem, ich rucke mal ein bisschen auf Seiten, da kannst du das sehen. Ja. Das ist, glaube ich, in jedem Toskana-Kalender. Und wir waren vorher, das ist jetzt ja schon wieder einige Jahre her, mal in der Toskana und sind per Zufall an dieser Baumgruppe vorbeigefahren. Und ich habe dann ein Foto gemacht und habe mir dann im Nachgang irgendwann einmal gesagt, dieses Bild möchte ich in Größe haben und habe es mir dann für mein Dienstteam auf Leinwand drucken lassen. Also das ist eine Landschaftsaufnahme aus der Toskana. Aber man kann es verwechseln mit unserer wunderschönen Landschaft. Und es ist damals sogar geglaubt, haben wir gesagt. Und es ist zwischen dem Eschenbach und Ermdorf.
Das hätte ich jetzt auch vermutet. Okay, na super. Man sieht, dass bei uns einfach schön ist.
Ja.
Andreas, ich danke dir für deine Zeit.
Sehr gern.
Alles Gute. Mach's gut.
Wünsche ich dir auch. Gesund bleiben. Servus miteinander.
So machen wir's. Danke. Ciao.
Das war der Oberpfalz Echo Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, abonnier doch am besten gleich unsere Sendung. Servus, bis demnächst. Wir hören uns.